Es ist ja so beruhigend, wenn man weiss, man hat Brüder und wenn man im Stau steht, dass da es vorwärts geht gleich und dass man loben und preisen kann. Und ich bin so glücklich, dass wir hier sind. Ist Sonja auch da? Ah ja, wunderbar. Sonja hat das Auto noch versorgt. Ich bin noch gerade so knapp hergekommen. Das ist wunderbar. Jetzt möchte ich noch beten mit euch. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen heute Abend. Und ich möchte dir so danken, dass du uns ohne Unfall und Schaden hierher gebracht hast, auch im Stau her warst du da. Und Herr Jesus, jetzt erwarten wir von dir etwas ganz Besonderes. Wir möchten dir begegnen, Herr Jesus. Dir und diesem zweitweisesten Menschen, der je gelebt hat. Diesem Messias-Typus der Weisheit nach, des Friedens nach. Denn es war der König des Friedens. In seinem Leben gab es keine Kriege und keine Sachen. Er war einfach der starke Mann. Und Herr Jesus, aus seiner Weisheitsschatulle möchten wir heute Abend jetzt graben. Und ich danke dir, du bist da durch den Heiligen Geist. Du brütest jetzt über dieser Versammlung, Herr Jesus. Und ich preise dich, alle Ehre gehört dir. Jesus, gib deinem Namen Ehre. Und aller Ruhm und alle Herrlichkeit und aller Dank, das gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Amen. Meine lieben Freunde, wir haben tatsächlich heute Abend ein ganz besonderes Thema. Weisheit vom Himmel für das Leben auf der Erde. Und meine Freunde, ich möchte heute Abend jetzt mit Jesus beginnen. Und zwar hat Jesus von diesem Mann gesprochen und nicht nur von ihm, sondern, meine Freunde, von einer gewaltigen Frau, von einer Königin. Sie kam aus dem tiefsten Süden herauf. Und der Herr Jesus sagt, vom Ende der Welt. Und ich möchte jetzt, meine Freunde, dieses Wort aufschlagen im Lukas-Evangelium. Und ich lese hier mit euch von Vers 31 an, im Lukas Kapitel 11. Die Königin von Mittag wird auftreten vor dem Gericht mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sie richten, denn sie kam von der Weltende zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist ein Größerer als Salomo. Luther übersetzt, hier ist mehr als Salomo, mehr Weisheit. Und Freunde, ich finde das so fantastisch, dass wir sehen, dass Jesus die Bibel kannte, das Alte Testament, die ganzen Propheten. Und das ist der Grund, warum er gesagt hat, forscht in der Schrift. Und da hat er den alten Bund gemeint, das Alte Testament. Das Neue gab es noch nicht. Und er hat gesagt, forschet in der Schrift, denn sie zeugt von mir. Und Freunde, das ist ein Aufruf, das ist ein Befehl, forschet in der Schrift. Und er selbst, er redet hier von Salomo. Sehr viele Menschen, sehr viele Fromme, die haben keine Ahnung von diesem König. Sie verurteilen ihn. Sie wissen von seinem Leben praktisch nichts. Sie kennen das Alte Testament überhaupt nicht. Meine lieben Freunde, dieser Mann, er hat in seiner Jugend das Hohelied gedichtet, noch ein paar Liebeslieder dazugenommen, ein poetisches Buch, Freunde, eines der schönsten Bücher in der hebräischen Literatur, etwas Gewaltiges. Und dann, als er so im mittleren Alter war, da hat er über das Leben nachgedacht. Er hat schon viel erlebt, war nun der König. Und da hat er die Sprüche geschrieben, die allermeisten von ihm, allermeisten. Und dann noch ein paar gewaltige Weisheiten, Freunde, von anderen Männern, die hat er dann hineingenommen. Da ist sogar dieses wunderbare Wort vom Sohn Gottes, vom Vater und dann vom Sohn. Und die Frage wird gestellt, weißt du, wie dieser Sohn heißt? Meine lieben Freunde, dieser Mann, der hat den dreieinigen Gott gekannt. Und das ist etwas Gewaltiges. Er spricht in seinem Buch der Prediger nur von Elohim. El, die Einzahl, Elohim, ein Mehrzahlwort, in der Einzahl gebraucht, Freunde. Dieser eine Gott, der sich uns offenbart als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Diesen Gott hat er gekannt. Und diesen Namen, das ist dieser Name, der in diesem ganzen Buch nur vorkommt. Elohim, er kennt den Vater. Und meine lieben Freunde, er kennt diesen Sohn, der Inkarnierte, der Mensch geworden ist. Und dann kennt er den Heiligen Geist, der ihm das offenbart, weil, Freunde, und ich möchte sagen, dieser Prediger, das ist eines der wertvollsten Bücher im ganzen Alten Testament. Und ich will euch einmal lesen, wer dieser Mann gewesen ist. Ich schlage dieses Buch des Predigers auf und hier im Kapitel 1 und ich lese hier, meine Freunde, von Vers 12 an. Er stellt sich praktisch selber vor und er sagt, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem und richtete mein Herz zu suchen und zu forschen weislich alles, was man unter dem Himmel tut. Solche unselige Mühe hat Gott den Menschen in dem gegeben, dass sie sich darin müssen quälen. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Meine Freunde, eitel, vergänglich, letzten Endes leer. Und es führt, und zwar ohne Gott, ins Nichts. Es ist so interessant, meine Freunde. Und er erklärt uns jetzt, um was es geht. Ich denke jetzt an den Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Das ist auch ein hochinteressanter Ausspruch, das ist unwahrscheinlich. Und jetzt erzählt er aus seinem Leben, ich bin jetzt schon, meine lieben Freunde, im Kapitel 2. Also, er wollte gute Tage haben in seinem Leben. Aber siehe, das war auch eitel, vergänglich, ins Leere führend. Ich sprach zum Lachen, du bist toll. Und zur Freude, was machst du? Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu pflegen. Freunde, der Wein ist immer das Symbol der Freude. Und er hat jetzt, im Wein hat er irgendwie Befriedigung suchen wollen. Und er erklärt sofort, dass er also nie getrunken hat, gesoffen hat. Doch also, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was den Menschen gut wäre, dass sie tun sollten, solange sie unter dem Himmel leben. Ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, pflanzte Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume darein. Ich machte mir Teiche, daraus zu wässern den Wald, die grünenden Bäume. Dort, Freunde, im Nahen Osten. Könnt ihr euch vorstellen. Ich hatte Knechte und Mägde und auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen, denn alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren, also ein unwahrscheinlicher Reichtum. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen allerlei Saitenspiel und nahm zu über alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Also er ist nicht abgedriftet. Freunde, dieser Mensch, der besaß nun wirklich alles, was man damals haben konnte und sich erwerben konnte, alles. Er konnte sich alles leisten. Er hat sich auch alles gegönnt, Freunde. Wenn ich nämlich jetzt weiterlese, dann steht da, alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen und wehrte meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von aller meiner Arbeit. Und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Arbeit. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Meine lieben Freunde, ich habe hier in meine Bibel hineingeschrieben, das ist das Resultat. Das ist das Resultat. Kein Gewinn. Alles vergänglich, alles eitel, alles Haschen nach Wind. Und der Wind, den kann man nicht packen, Freunde. Der weht, wo er will und wie er will. Und meine Freunde, jetzt spricht er von Gott. In dieser Leere, meine lieben Freunde, in die er hineingeraten war, trotz seinem gewaltigen Harem, das er besaß, Freunde, über 900 Frauen, das war aber Politik, wisst ihr, geliebt hat er die Sulamit, das Mädchen, das Hirtenmädchen, die hat er auch geheiratet. Aber meine lieben Freunde, bei all dem, was dieser Mensch sich jetzt hat leisten können, plötzlich denkt er an Gott und sagt im Vers 11, im dritten Kapitel, dieser Gott, er aber tut alles fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängsten, das Herz der Menschen. Wie es gehen solle in der Welt, denn der Mensch kann doch nicht treffen, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott. Plötzlich fragt dieser Mensch nach Gott, meine lieben Freunde. Plötzlich merkt er, dieser Gott ist im Regiment und er tut, was er will und wann er will. Er ist am Anfang und er ist am Ende. Und diesen Gott, meine lieben Freunde, den wollte er eigentlich finden. Er spricht über sein Leben, eine Selbstbiografie. Und ich komme jetzt zum Vers 12. Darum merkte ich, dass nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeglicher Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht immer. Man kann nichts dazu tun, noch abtun. Und solches tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll, meine lieben Freunde, ihm ehrfurchtsvoll begegnen möge, zu ihm Vertrauen haben. Jetzt hat er schon etwas begriffen. Freunde, jetzt ist er schon aus seinem Erfolgsrausch herausgekommen. Denn er hatte, meine lieben Freunde, als er noch im Rausch war, geschrieben, ich denke jetzt an das Kapitel 2, Vers 17, dass er das alles nun sagte und gemacht hatte und erarbeitet hatte und organisiert hatte, da sagt er im Vers 17, darum verdross mich zu leben, denn es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschieht, dass alles vergänglich, eitel, leer ist und haschen nach Wind. Und mich verdross alle meine Arbeit, die ich unter der Sonne hatte, dass ich dieselbe einem Menschen lassen müsste, der nach mir sein sollte. Denn wer weiß, ob er weise oder toll sein wird und soll doch herrschen in aller meiner Arbeit, die ich weislich getan habe unter der Sonne, das ist auch eitel, leer. Stellt euch einmal vor, das zeigt uns, meine lieben Freunde, materielle Größe, fantastischer Reichtum, eine gewaltige Weisheit. Alles, was diese Welt eigentlich bieten kann, bringt dem Menschen keine Befriedigung. mich verdross zu leben. Und deshalb fragt er jetzt nach Gott. Und deshalb kommt er jetzt zu dieser wunderbaren Erkenntnis, dieser Gott aber tut alles fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängsten, wie es geschehen solle in der Welt. Wisst ihr, Freunde, was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter? Ich habe mich da abgemüht. Und ich muss sterben. Ich muss davon. Ich lasse alles zurück. Ich kann überhaupt nichts mitnehmen, meine lieben Freunde. Und ich sage euch, das ist für viele ganz schwer. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich hatte einen ganz lieben Freund. Er ist nun verstorben, noch nicht lang. Und der hatte so einen Vater, der an allem hing, der sich von nichts trennen konnte, der mit warmer Hand, meine lieben Freunde, nichts weitergeben konnte, gar nichts. Und jetzt war er am Sterbelager, auf dem Sterbelager, in großer Not. Und die zwei Söhne, die waren jetzt bei ihm. Und jetzt hat er gesagt, hört mal, ich habe da einen Schatz. Er hat ihn versteckt, war auf keiner Bank. Freunde, damals viel Geld, 100.000 D-Mark. Und jetzt hat er seine Söhne gebeten, Freunde, das ist kein Witz, das habe ich erlebt. Ich habe diesen einen Sohn gekannt, sehr gut, war ein Freund von mir. Und jetzt hatte er einen Wunsch, er sagt, gebt mir die 100.000 D-Mark mit in den Sarg. Und es waren Noten. Ich möchte das, das habe ich erspart, erarbeitet. Gebt mir dieses Geld mit in den Sarg. Und dann hat er mich gesagt, Charles, was hättest du ihm geantwortet? Und dann habe ich nachgedacht. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, so einem senilen Greis die letzte Bitte seines Lebens abzuschlagen? Ich habe gesagt, du, Siegfried, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, dann ist er verstorben. Wir haben uns verabschiedet, liebevoll von ihm. Und dann haben wir gedacht, das schöne Geld. Der kann ja doch damit nichts tun. Das ist im Sarg. Und er kann das nicht brauchen. Freunde, wisst ihr, wenn ich an die Pharaonen denke, was die da mitbekommen haben, ins Grab, an Schätzen, an Gold, an Silber, alles Mögliche, das ist irgendwie im Menschen drin. Er klammert sich an etwas. Er möchte das mitnehmen. Er möchte nicht sterben. Er ist eigentlich ja auch nicht für den Tod geschaffen, Freunde. Wenn der Sündenfall nicht gekommen wäre, hätte der Mensch ewiges Leben, dann wäre er zu diesem Baum des Lebens gekommen und hätte gegessen und ewiges Leben gehabt. Es kam aber dann nicht dazu wegen dem Sündenfall, wegen dem anderen Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir? Und dann hatte der andere Bruder, nicht mein Freund, der andere hatte eine tolle Idee. Er sagt, du, wir schreiben ihm einen Scheck aus. Und den Scheck mit 100.000 D-Mark, den legen wir in den Sarg. Er hat ihn nie eingelöst, diesen Scheck. Freunde, der Mensch hängt am Leben, an seinen Dingen. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, loszulassen, Freunde. Uns des Lebens zu freuen. Gottesfurcht zu haben. Diesem Gott zu vertrauen. Mit diesem Gott zu leben. Wisst ihr, Freunde, ich möchte euch einladen, dieses fantastische Buch zu studieren, nicht einfach zu lesen, dich hinein zu vertiefen. Es sagt so viel aus über uns Menschen. Das ganze Buch ist einfach gewaltig, ich müsste es eigentlich ganz lesen. Ich habe aus diesem Buch auch schon viele Menschen, die heirateten, getraut. Er spricht nämlich auch von Sorgen und vom Sorgengeist und vom Leben und was man am besten macht. Ich sah, dass alle Lebendigen unter der Sonne, die wandelten bei dem anderen, dem Kinde, das an jenes Stadt solle aufkommen, Freunde. Ein Hinweis auf Jesus. Ich habe hier bei diesem Vers 15, Jesaja 9, Vers 5 hineingeschrieben, Freunde. Und das Volk, das vor ihm ging, war kein Ende. Und des, das ihm nachging und wurden sein doch nicht froh, das ist auch eitel und Mühe und Wind. Und dann plötzlich, Freunde, sagt er, um was es geht, was Gott dem Menschen schenkt. Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt, das ist jetzt auch interessant, jetzt redet dieser Mann vom Geld. Und meine Freunde, ich möchte euch das lesen. Das ist so wichtig, auch für uns Gläubige. Was machen wir mit dem Geld, das Gott uns anvertraut? Ich lese jetzt den Vers 9 im 5. Kapitel. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, jetzt passt auf, wird keinen Nutzen davon haben, das ist auch eitel. Ist das nicht gewaltig? Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben, das ist auch eitel. Und jetzt noch ein anderes Wort über den Reichtum. Im Kapitel 6, Vers 2. Einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat und mangelt ihm keins, das sein Herz begehrt. Und Gott gibt doch ihm nicht die Möglichkeit, die Macht, es zu genießen, sondern ein anderer verzehrt es. Das ist der Erbe. Das ist eitel und ein böses Übel. Und noch ein Wort über den Reichtum, über das Geld. Vers 18. Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Gewalt, die Möglichkeit, dass er davon isst und trinkt für sein Teil und fröhlich ist, in seiner Arbeit, das ist ein Gottesgeschenk. Ist das nicht toll? Das muss ich noch einmal lesen. Welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Möglichkeit und die Gewalt, dass er davon isst und trinkt und sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe, ein Gottesgeschenk. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Meine Freunde, es ist also nicht so, dass jeder, dem es gut geht finanziell, dass der einfach zum Teufel kommt. Wisst ihr, ich denke an dieses Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Ein Gleichnis, das ist nämlich ein Gleichnis, Freunde. Es ist nicht so, dass alle Reiche jetzt beim Teufel sind und alle Arme im Himmel. Das ist absolut nicht so. Da könnte ich 6 Predigten halten darüber, über dieses Gleichnis, Freunde. Und eine jede wäre toll und wahr. Jedes Gleichnis ist etwas, was ich anschauen muss und dann darüber nachdenken. Und der Heilige Geist muss mir Weisheit schenken, dass ich es begreife, was für eine Vielfalt und eine große Möglichkeit der Auslegung in so einem Gleichnis drin ist. Das ist ganz wichtig. Meine Freunde, das ist ganz gewaltig. Also nein, ein Abraham war ein reicher Mann. David war ein großer König, ein reicher Mann. Und meine lieben Freunde, hier kann ich eben lesen, dass dieser Mensch jetzt nicht viel denkt an die Tage seines Lebens. Er weiß, seine Zeit und seine Stunde ist in Gottes Hand. Sein Geschick ist in Gottes Hand. Und Gott erfreut sein Herz. Das finde ich ganz ein wunderbares Wort. Wir haben schon in der Einleitung gehört, was Gott gibt dem Menschen, der ihm gefällt. Dem gibt er Weisheit, Vernunft und Freude. Das ist ein Geschenk Gottes. Ich möchte aber jetzt noch eine andere Stelle lesen, die ganz, ganz wichtig ist. Ich schlage das 9. Kapitel auf. Er spricht vom Leben und vom Tod. Er spricht davon, dass der Geist zu Gott zurückgeht, gibt, der ihn gegeben hat. Und dann sagt er im Vers 7, ich wiederhole, Kapitel 9, Vers 7. Ich fange schon von Vers 7 an. Kapitel 9, Vers 7. Gehe hin und iss dein Brot mit Freuden. Und trink deinen Wein mit gutem Mut. Denn dein Werk gefällt Gott. Und Freunde, ich habe da im Urtext nachgeforscht. Daran hat Gott Freude. Das ist eigentlich der Gedanke, dein Werk gefällt Gott. Daran hat Gott von alters her Freude. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, welche du lieb hast. Solange du das vergängliche Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Solange dein vergängliches Leben währt, denn das ist ein Teil im Leben und in deiner Arbeit, die du tust unter der Sonne. Das ist der Teil im Leben und in deiner Arbeit, die du tust, Freunde, nicht unter der Sorge. Nicht mit einem Herz voller Angst, voller Unrast, sondern unter der Sonne. Unter der Sonne der Gerechtigkeit. Freunde, im Zusammensein mit diesem Elohim, mit diesem Vater, mit diesem Sohn, der Mensch geworden ist, um dich und mich zu retten, und unter diesem Heiligen Geist, der mir den Sohn verklärt und mich erinnert an all das, was er gesagt hat, Freunde, und ich möchte hier noch einmal sagen, es stimmt, Jesus ist noch der Größere als dieser Salomo, der noch Weisere. Studier einmal die Worte des Herrn. Wisst ihr, die ganze Bibel ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Dann haben wir verbal inspirierte Text, dort wo Gott in der Ich-Form redet. Da ist der Schreiber nur Schreibknecht. Und dann gibt es noch etwas, Freunde, die Herrenworte. Das, was der Sohn des lebendigen Gottes persönlich gesagt hat. Und ich möchte dich bitten, jetzt lies einmal und hol einmal aus der Schrift, aus den vier Evangelien, diese Herrenworte heraus. Da ist mehr als Salomo. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Meine Freunde, ich möchte hier jetzt noch etwas lesen. Genieße das Leben mit deiner Frau, welche du lieb hast. Solange du das Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, solange dein vergängliches Leben währt, denn das ist dein Teil im Leben und in deiner Arbeit, die du tust unter der Sonne. Alles, was dir vorhanden kommt, zu tun, das tue frisch. Denn bei den Toten, dahin du fährst, und Freunde, da ist jetzt vom Tode des Menschen auf dieser Welt jetzt die Rede. Diese Toten, die jetzt verstorben sind, da ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. Sie haben keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Freunde, aus einem ganz gewissen Grund, stellt euch einmal vor, eine Mutter, die jetzt verstorben ist und in der Herrlichkeit ist bei Gott, bei den Geistern der vollendeten Gerechten, Hebräer Kapitel 12, wenn die sehen müsste vom Himmel her, wie es dem Kind schlecht geht, die hätte doch keine ruhige Minute. Sie haben keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht, denn sie sind jetzt in der Herrlichkeit. Meine Freunde, das ist etwas ganz Wichtiges und Wunderbares. Und es stimmt. Gott gibt dem Menschen, der ihm gefällt, Weisheit, Vernunft und Freude, Leben, meine Lieben, alles, was man braucht. Ich möchte das noch einmal lesen, wisst ihr, im Zusammenhang. Es ist nämlich Kapitel 2 und ich lese hier von Vers 24 an. Ist's nun nicht besser, dem Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei in seiner Arbeit, aber solches sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Also nicht nur so. Das ist nicht etwas, was wir nun produzieren können, was uns vielleicht in die Wiege gelegt ist, weil wir das jetzt genießen können. Wir sind nun Genießer. Nein, nein. Freunde, das kommt von Gottes Hand. Denn wer kann fröhlich essen und trinken und sich ergötzen ohne ihn? Denn wer kann fröhlich essen und sich ergötzen ohne ihn? Wisst ihr wer? Niemand. Freunde, ich darf das sagen, in meinem Alter darf ich das sagen, und ich kenne Tausende von Menschen, ich kenne superreiche, große Leute, und ich kenne Arme, und ich kenne sehr viele, die so im Mittelmaß sind, sehr viele. Ohne ihn geht's nicht, Freunde. Oh, manchmal meinen wir's. Oh, dem geht es gut. Wisst ihr, Freunde, dann kommen wir in das Fahrwasser eines Asaf, der nun diese Gottlosen sah und das Gefühl hatte, denen geht's ja so gut und ihm geht's nicht so gut. Ach, was für ein Blödsinn, Freunde. Wenn du nämlich an diesem Flickwerk, wie soll ich mich ausdrücken, an dieser Tapete, an diesem Mörtel ein bisschen kratzt, dann siehst du die ganze Illusion, die du gehabt hast. Die sind nämlich nicht glücklicher. Wenn sie Gott nicht haben, dann haben sie von ihrem Reichtum nichts. Mit Gott, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich muss das noch einmal lesen, meine Freunde. Ist nicht besser dem Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele und guter Dinge sei in seiner Arbeit? Aber solches sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und sich ergötzen ohne ihn, ohne Gott? Denn dem Menschen, der ihm gefällt, und das ist nun wichtig, dass du ihm gefällst, dass du dich so bewegst, dass du ihm gefällst, weil an Gottes Segen für dich in deinem Leben alles liegt, an diesem Segen. Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude. Aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Darum ist das auch eitel und haschen nach Wind. Meine Lieben, es ist so interessant, wenn ich das lese und wenn ich zurückdenke und an die vielen Menschen, die ich kenne, die sehr, sehr viele jetzt schon verstorben sind, im Herrn verstorben sind. Meine Lieben, andere, ich habe Menschen erlebt und beerdigt, die nicht im Herrn gewesen sind. Und dann habe ich den Menschen, die gekommen sind an die Abdankung, an die Beerdigung, denen habe ich Evangelium verkündigt. Und dann waren die still. Wisst ihr, Freunde, so im Angesicht des Todes und man ist ja nun eben ein anständiger Mensch, also man kommt an diese Beerdigung und dann lässt man den Pfaffen reden, das lässt man über sich ergehen. Aber Freunde, es kann nun möglich sein, dass man die nun packt. So nach ein paar Sätzen, wisst ihr, dann habe ich die. Und dann sage ich, einer von euch ist der Nächste, der stirbt. Ich bin auch dabei. Einer von ist der Nächste. Bis jetzt sterben immer nur die anderen. Aber einer kommt jetzt dann von uns dran. Was kommt dann? Hast du die Weichen richtig gestellt in deinem Leben? Da Das ist nämlich dein Leben, die Weichenstellung für die Ewigkeit, Freunde. Das ist nun wichtig. Meine Lieben, ich komme zum Schluss. Wisst ihr, dieser Mann, der auch über den Reichtum schreibt, über das Geld schreibt, ja, so fantastisch, was da alles in dieser Bibel steht. Ich muss das noch einmal ganz kurz wiederholen. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch heikel. Und dann, was habe ich noch gelesen? Etwas ganz Wichtiges. Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Möglichkeit, die Gewalt, dass er davon isst und trinkt für sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist ein Geschenk Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Und dann dieser andere, wisst ihr, dieser andere, einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat und mangelt ihm keins, das sein Herz begehrt, und Gott gibt doch ihm nicht die Möglichkeit, die Macht, es zu genießen, sondern ein anderer verzehrt es. Das ist eitel und ein böses Übel. Du, jetzt sag dir noch etwas. Wenn einer gleich 100 Kinder zeugte und hätte so langes Leben, dass er viele Jahre überlebte und seine Seele sättigte, sich des Guten nicht, von dem spreche ich, dass eine unzeitige Geburt besser sei, denn er, Freunde, da ist sogar noch der Gedanke, dass er bliebe ohne Grab. Ja, was ist nun? Jetzt kommt er zum Schluss. Freunde, jetzt überlegt er noch einmal. Und wisst ihr, was er sagt? Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Die Hauptsumme. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Das gehört allen Menschen zu. Die Hauptsumme. Alles andere ist Haschen nach Wind, leer. Es bleibt dir nichts. Freunde, vor 2 Wochen habe ich eine Frau beerdigt. In Winterthur. Große Beerdigung. Jetzt sind 2 oder 3 Wochen verstrichen und jetzt habe ich den Witwer besucht mit meiner Sonja. Jetzt liegt der im Sterben. Schon in einem Einzelzimmer, weil sie wissen, jetzt wird er sterben. Jetzt hat er mich gebeten, ihn auch zu beerdigen. Ein Geschäftsmann. Mir gesagt, er hätte keinen betrogen. Und ich habe mit ihm gebetet, ihn noch gesegnet. Freunde, es fährt schnell davon. schnell dahin, als flögen wir davon. Und dann bleibt dir nur das, was du für Gott und sein Reich getan hast. Alles andere ist eitel, leer, vergänglich. Deshalb das ist der Grund, warum ich immer und immer wieder predige, trachtet am Ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles, alles, was ihr braucht im Leben, vom Himmel her zufallen. An Gottes Segen ist alles gelegen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, ja, wir wollen jetzt stille werden. Wir haben hier einen ganz großen Mann konsultiert, einen ganz weisen, schlauen, reichen, großen, der sich alles leisten konnte, der alles machen konnte und der sich beinahe das Leben genommen hätte. Es verdross mich das Leid des Lebens, Herr Jesus, und dann hat er die Hauptsumme. Die Hauptsumme uns noch wissen lassen. Die Hauptsumme aller Lehre. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Ach, Herr Jesus. Und dann sagt er ja noch, denn Gott wird alle Werke vor Gott vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Aber wir wissen, dass wir vor der Preisrichterbühne stehen werden, Lohn empfangen für alles, was wir getan haben, für dich und einer deiner Geringsten, sogar ein Glas Wasser, wird uns belohnt werden, angerechnet. Herr, hilf uns. Herr Jesus, ja, da ist mehr als Salomo. Herr Jesus, du bist größer als Salomo. Herr Jesus, du bist gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben sollen auf dieser Welt. Und du bist gekommen und hast für uns dein Leben gelassen. Und wir dürfen sogar mit dir leben. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Herr Jesus, hilf uns, dass wir nicht nur funktionieren, existieren, sondern mit dir leben. Herr Jesus, und alle unsere Sorgen und unsere Probleme abwälzen auf dich. Herr Jesus, hilf uns. Und ich danke dir, dass du für uns alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Ich preise dich. Und jetzt geh du durch die Reihen und leg du deine durchgrabene Hand auf die Häupter meiner Lieben. Und ich danke dir für dieses Thema. Ich danke dir dafür. Und ich freue mich auf diese Königin von Saba, die vom Ende der Welt gekommen ist, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dann sagte nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Aber Herr Jesus, hilf, dass wir dich ganz sehen in deiner Schöne und uns inspirieren lassen von den Herrenworten, von deinen Aussagen. Du bist der größte Prophet, der größte Lehrer, der Sohn des lebendigen Gottes, vom Himmel herabgekommen und bist wieder gen Himmel gefahren zu deinem Vater und vertrittst uns. Und du kommst wieder und wir freuen uns, dass wir dich dann sehen, du wunderbarer Gott. Ich rühme deinen herrlichen Namen. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heide, Liebe. Shalom, shalom. Und lehiter Ort, freue mich auf den nächsten Sonntag. Kommt alle und bringt jemanden mit, Gott befohlen. Und betet, dass wir gut heimkommen.